Willkommen bei Bates Calling, dem Podcast für die Mitarbeiter-Community der Lufthansa Group und für alle, die gerne Impulse querbeet durch das Leben bekommen mit Schwerpunkten auf New Work, Leadership, Selbstentwicklung und Innovationen. Dazu laden wir Gäste ein, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen, aus ihrem Job berichten, ihrer persönlichen Entwicklung oder einfach von ganz besonderen Momenten erzählen. Wir lieben die Vielfalt unserer Gesprächspartner. Wir lernen ständig dazu und gehen immer mit einem kleinen Gedankensprung aus einer Podcast-Folge heraus. Und wenn es euch genauso geht, dann macht uns das super glücklich. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, liebe Dörte.
Hallo, liebe Uta.
Wir freuen uns ja sehr auf unseren heutigen Gast bei Bates Calling. Wir haben die Jule Jankowski. Ein weiteres Mal hier, kann man sagen. Sie hat zum zweiten Mal bei uns. Das freut uns sehr. Und ja, die Jule, die ist systemische Organisationsberaterin, Gastgeberin des Podcasts Good Work und sie ist Autorin des Buches Zwischen Alt und Neu liegt gut. Und da wollen wir heute mit ihr drüber sprechen.
Sensationell. Ich freue mich auch schon sehr und bin extrem neugierig, wie ihr Resümee ist.
Ja, ganz genau. Sie hat ja jetzt einige Podcast-Gäste selber interviewt und hat das in ihrem Buch zusammengefasst. Und ich will nur ganz kurz, damit wir in Stimmung kommen für das, was jetzt kommt, kurz etwas von ihrem Buchcover vorlesen. New Work, New Normal, New Everything. Wir befinden uns in einer Dauerschleife aus Neu und Krise. Und das erschöpft uns. Gerade in unserer Arbeitswelt geraten wir zunehmend in eine Dynamik zwischen Innovationsdruck einerseits und der Sehnsucht nach einem Stückchen Kontinuität und Planbarkeit. Wir spüren mehr denn je, neu ist nicht gleich gut und erst recht kein Selbstzweck.
Hervorragend. Meine Neugier ist sowieso schon da, aber wenn sie nicht da wäre, wäre sie jetzt noch mehr da. Und ich möchte auch allen Hörern nochmal sagen, wenn ihr nur kurz zu dem Thema New Work einen Eindruck gewinnen wollt, es gibt so viele verschiedene Gesprächspartner in dem Podcast von der Jule im Spotify. Da könnt ihr aussuchen, bis es Abend und Nacht ist. Also ich empfehle auch dringend, da nochmal reinzuschauen. Wirklich fantastisch.
Aber jetzt erstmal zu unserem Podcast und jetzt bitten wir die Jule herein. Schönen guten Abend, liebe Jule Jankowski. Herzlich willkommen zurück, muss man sagen, bei Bates Calling.
Hallo, liebe Uta. Hallo, liebe Dörte.
Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen.
Ja, so ist es. Ja. Wiedersehen macht Freude, gell?
Ja. Wiederhören auch, liebe Jule. Ja, also wir hoffen ja fast ein bisschen, dass du jetzt demnächst regelmäßig bei uns eincheckst, weil du hast immer viel zu erzählen und wir müssen mal kurz rekapitulieren, wann du bei uns warst. Ich glaube, das war relativ am Anfang, da waren wir gerade erst gestartet und wir waren noch mitten in der wunderbaren Corona-Zeit. Aber da haben wir eben schon besprochen, gar nicht verweilen. Du bist heute hier mit deinem Thema und deinem großen Werk Good Work, was das ist, da wollen wir gleich drauf eingehen. Und ich will ganz kurz erzählen, um alle abzuholen, dass tatsächlich dieses Werk, kann man sagen, seinen Anfangszeitpunkt mit ganz Beginn der Pandemie hatte. Und ich durfte ja eine der Ersten sein, denen du das mitgeteilt hast, dass du jetzt einen Podcast planst, um sozusagen mit zu chronografieren, was gerade passiert, also insbesondere natürlich in Bezug auf die Arbeit. Und im Grunde hast du dann mit diesem Podcast eine Learning Journey gestartet, weil du gesagt hast, diese Lernkurve, die jetzt gerade passiert, die muss unbedingt dokumentiert werden und da möchte ich dabei sein. Und was du da alles mitgenommen hast, darüber werden wir gleich sprechen, davon wirst du erzählen. Du hast mit wirklich zahlreichen Unternehmerinnen, mit Gamechangern und Transformationspionieren der Arbeitswelt gesprochen, hast an ihren Erfahrungen teilgehabt und hast natürlich die Erkenntnisse eingesammelt für uns. Und diese Erkenntnisse teilst du nun vor allen Dingen in deinem Buch Zwischen Alt und Neu liegt gut. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Ganz kurz aber mal nochmal vielleicht von deiner Seite. Wie geht's dir und was treibt dich denn gerade um?
Ja, mir geht's gut. Ja, ich habe gerade eben, kurz bevor wir anfingen zu sprechen, habe ich gedacht, oh, Es wird mich doch jetzt nicht mitten im sogenannten Sommer irgendwie eine Erkältung heimsuchen. Hatte sich kurz mal so angefühlt, aber das denke ich mir jetzt einfach mal weg. Nee, mir geht's gut und natürlich treibt mich das Thema Good Work, ja, also gute Zusammenarbeit, so wie ich es fasse, sehr um. Und da auch vielleicht so ein ganz besonderer Aspekt, ja. Wir sind ja, ich will da jetzt gar nicht schon so ganz tief einsteigen, aber es geht ja nach wie vor um diese Frage, wie organisieren wir das jetzt, dieses neue, das für viele nicht mehr so neu zusammenarbeiten. Und da wird auch ganz schön viel gezankt, habe ich den Eindruck. Also was ist denn jetzt mit diesem komischen Homeoffice? Bleibt das jetzt so die Standardlösung? Ist das jetzt eine ab und zu mal, zweimal die Woche, dreimal die Woche? Manche können das Thema schon nicht mehr hören. Und dahinter verschieben oder überlagern sich ja ganz, ganz viele andere, viel, viel größere Themen. Das ist ja nur ein kleines Symptom. Ja, es geht ja ganz viel um so Themen wie, wie halte ich die Verbindung zu meinen Mitarbeitenden aufrecht? Wie sorge ich für eine stabile, belastbare Unternehmenskultur, auch in Zeiten, wenn wir uns stärker vereinzeln physisch? Ja, und das sind natürlich schon größere Fragen und die beschäftigen mich, die beschäftigen viele Menschen und ja, da ist so ein bisschen mein Fokus im Moment sehr stark drauf.
Ja. Ja, da hast du wahrscheinlich auch viele Nachfragen, könnte ich mir vorstellen. Und wir gehen da gleich nochmal drauf ein, würde ich sagen, wie du dann diesen drängendsten Fragen begegnest, also wie man da tatsächlich dann praktisch helfen kann. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht in der kurzen Zeit ein ganzes Buch rekapitulieren, aber vielleicht zumindest mal ein bisschen in die Essenz einsteigen. Du hast fünf Prinzipien rausgearbeitet und das ist schon mal, finde ich, per se sehr schön als Konsument jetzt deines Buches, dass man sich da ja auch ein bisschen drauf konzentrieren kann, weil da so das Fleisch, ne, das Beef drin liegt. Und ich will da einmal kurz benennen und dann können wir mal auf das eine oder andere einsteigen. Also das eine Prinzip ist gelungene Beziehungsgestaltung. Das andere sind die flexiblen Strukturen. Dann gibt es ein Prinzip, das nennt sich digitale Balance. Dann die gelebte Agilität und zum Schluss das Denken in Möglichkeiten. Genau. So wie du dir eben gedacht hast, ich denke mir jetzt mal die Erkältung weg. Ja, klassisches Denken in Möglichkeiten eigentlich, ne?
Ja.
So soll es sein, ja, genau. Du lebst deine Prinzipien, das finde ich total gut. Wenn du magst, lass uns mal direkt gerne bei diesem ersten Prinzip einsteigen. Allein damit kann man ja eine Folge füllen, locker.
Ja, und ich kann nicht ganz der Versuchung widerstehen, das doch nochmal so ein bisschen in den Rahmen zu packen, weil ich denke jetzt einfach mal, dass die Menschen, die das zum ersten Mal hören, sagen, okay, das sind jetzt einfach mal so fünf Schlagworte, fünf Phrasen, fünf irgendwas und ich habe überhaupt keine Ahnung, was wie stehen die zueinander in Beziehungen und wie kommt sie genau auf die? Könnten es nicht genau andere fünf oder zehn oder acht sein? Und die Antwort ist natürlich, könnten es andere fünf oder zehn oder acht sein. Und vielleicht, wie bin ich vorgegangen? Ich habe also viele Gespräche geführt, du hast es ein bisschen ausgeführt und ich bin ja von Haus aus auch Sozialforscherin. Das heißt also, wenn ich etwas als nennen wir es mal hochtrabend, qualitative Interviews führe, also nach einer bestimmten Struktur, kann ich gar nicht anders als relativ schnell schon so versuchen, Muster zu erkennen. Und diese fünf Prinzipien, das sind eigentlich fünf Aspekte die gute Zusammenarbeit ausmachen, die mir immer wieder begegnet sind. Mit anderen Worten, das sind Dinge, über die wir immer wieder stolpern, wenn wir Zusammenarbeit gestalten müssen. Und die stehen für größere Themen. Also gelungene Beziehungsgestaltung versteht man vielleicht noch am ehesten. Ja, da geht es um das Thema Kommunikation, Interaktion, Verbindung, Verbundenheit, Vertrauen, das aufeinander bezogen sein. Das zweite Prinzip, flexible Strukturen, da geht es wirklich darum, um den vermeintlichen Widerspruch aus Flexibilität und Strukturen, und zwar in Bezug auf Raum, in Bezug auf Zeit, in Bezug auf Arbeitsabläufe, Entscheidungsstrukturen, also überall da, wo uns Strukturen im beruflichen Alltag begegnen, brauchen wir beides, nämlich eine Flexibilität und Strukturen. Das wurde sehr, sehr deutlich in der Zeit. Und das dritte, digitale Balance, da geht es nicht nur um analog-digital, sondern auch um sowas wie viel Synchronität brauchen wir, also eine zeitgleiches Aufeinandertreffen, um gut zusammenzuarbeiten, und wie viel asynchron können wir denn gut organisieren, und letzten Endes geht es um den adäquaten Einsatz von Medien, ja, von Tools, von Medien. Das vierte hat als Überschrift Agilität, und zwar gelebte, also nicht im Sinne von, welche Frameworks müssen wir uns noch drauf schaffen und welche Vokabeln müssen wir noch alle toll können und welche Buzzwords, sondern im Sinne von, wie sind wir denn methodisch so unterwegs, also im Sinne von auch da wieder eher nach Prinzipien vorgehen. Ja, und weil deshalb fand ich ganz interessant, viele haben auch in der Zeit beschrieben, wie sie sich so umgestellt haben, und das war agiles Vorgehen in reinster Form, ohne das Wort agil zu verwenden. Und das fand ich spannend. Und fünf, Denken in Möglichkeiten, das ist, könnte man sagen, eher so die strategisch-visionäre Komponente, auch die Sinnkomponente, die wir in unsere Arbeit einbringen. Also insofern spannen die fünf schon einen großen Kosmos auf. Und in dieser Phase, du hast es benannt, die haben also überhaupt nichts mit Corona inhaltlich zu tun, aber wir haben einfach durch diese sehr abrupte, sehr radikale Veränderung sehr deutlich gespürt, was gute Zusammenarbeit ausmacht, was es eben nicht ausmacht, was wir können, was wir noch nicht können, was wir neu lernen müssen, was wir verändern müssen. Deswegen war das, glaube ich, ein ganz gutes Lehrstück für uns, auch wenn wir uns das so alle nicht gewünscht haben. Nur wir haben da natürlich viel für uns begreifen können. Und die gelungene Beziehungsgestaltung, ich habe es eben kurz gefasst, da geht es also um verschiedene Aspekte, nämlich wirklich so erstmal nach außen sichtbar, wie trete ich in Verbindung, ja, passiert das immer mehr digital vermittelt oder doch nach wie vor unmittelbar, wie ist es um Verbindlichkeit auch bestellt in unserer Kommunikation, was hat das mit Empathie zu tun, und am Schluss sozusagen noch das Gigathema, was hat Vertrauen mit einer Beziehungsgestaltung zu tun, ne? Also das ist jetzt mal so ein ganz grober Aufschlag von dem Thema Beziehungsgestaltung.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass jetzt viele sagen, ach, liebe Jule, dann gib mir doch mal jetzt deine Tipps. Du hast jetzt mit so vielen Leuten gesprochen, wie muss ich es denn richtig machen? Ne? Und du merkst schon in meiner Frage, dass ich schon weiß, dass es nicht das richtig oder falsch gibt, aber wie ist denn da so deine Erfahrung? Wie ist denn da deine klassische Antwort auf dieses, gib mir eine schnelle Lösung, jetzt hast du so viele gesprochen und wo ist jetzt hier die Quintessenz?
Ja, also natürlich ist das so, ja. Also Menschen, wir neigen ja immer dazu zu sagen, erklär mir doch bitte mal ganz schnell, wie ich das Problem von der Backe krieg. Ja, und je größer das Problem, desto ungeduldiger werden wir und desto schneller muss die Antwort kommen. Am besten in drei Anstrichen, das ist schon sehr schön beschrieben. Bei der Beziehungsgestaltung ist das nicht anders. Und im Moment gibt's ja viel so die Frage auch von Führungskräften, wie bleibe ich in Verbindung mit meinen Mitarbeitenden, wie sorgen wir überhaupt dafür, dass sie bleiben? Ja, in Zeiten von Stichwort Fachkräftemangel wird das nochmal viel virulenter und viel drängender, das Thema. Und ein Nugget, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch schon mal so platziert habe, was mich ja wirklich sehr, sehr fasziniert hat, war diese Unterscheidung in die sogenannten Weak und Strong Ties. Das ist, kann man sagen, so ein bisschen so ein Lieblingsthema von mir geworden, nämlich geht auf so einen amerikanischen Soziologen zurück, Mark Kranovetter, und der hat gesagt, wir haben alle starke und schwache Beziehungen oder Verbindungen in unserem beruflich oder privat. Also die starken Beziehungen versteht man, das sind oder Verknüpfungen, das sind Verbindungen zu unseren Verwandten, direkten, also Verwandten würde ich jetzt nochmal ein Fragezeichen stellen, aber Vater, Mutter, enge Freunde, enge Kollegen, also immer vorausgesetzt, man teilt viel Zeit, eine gewisse Art von Vertrauen, sich gegenseitig unterstützen, unsere starken Verbindungen, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite unseres Netzwerks, wenn man so mal nennen möchte, das sind die sogenannten schwachen Verbindungen. Und da haben wir ein Problem, weil das ist ein Thema, was wir in der digitalen Sphäre, könnte man ja jetzt meinen, ist doch viel leichter, du kannst ja viel schneller Kontakt aufbauen, aber das ist tatsächlich schwierig, weil die digitale Beziehungsgestaltung viel verzweckter ist als die analoge Begegnung. Das heißt, es gibt viel weniger unvorhersehbares und absichtsfreie Begegnungen, die finden im Digitalen nahezu nicht statt, weil wie kann ich mit jemand mich verknüpfen? Ich muss ja immer einen Anlass haben, um das Medium zu bemühen, um jemand dort zu treffen. Also das ist deutlich schwieriger in den sozialen Medien, ist das ein bisschen anders, ja? Aber selbst da verfolgt das schon immer eher einen Zweck. Also diese berühmten, ich gehe in die Kaffeeküche, hole mir einen Kaffee und treffe auf jemand, mit dem ich nicht gerechnet habe und komme einem Thema raus, was ich definitiv nicht auf dem Schirm hatte und daraus entsteht was. Das ist im Digitalen deutlich anspruchsvoller. Und das ist was, wo ich sage, liebe Unternehmen, liebe Mitarbeitende, schaut mal drauf, wie ihr das gestalten könnt, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr, und das ist leider eine traurige Nachricht, dass unsere Verbindungen schrumpfen. Also gerade diese Weak Ties, die nehmen ab. Je mehr Remote, desto weniger Weak Ties. Das ist keine gute Nachricht. Ja, deswegen würde ich immer sagen, guckt, dass ihr Anlässe schafft, Räume schafft, um das zu ermöglichen. Um eben nicht nur in so einem kleinen Saft da von den immer gleichen 5 Kontakten zu schwimmen und zu brodeln. Ja, da kommt selten was Neues bei raus. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Also was im Digitalen natürlich nicht funktioniert, ist die zufällige Begegnung. Das genau, ist klar.
Genau.
Das zufällige Thema schon. Also das schon. Passiert natürlich selten, aber da habe ich schon die Erfahrung mitgemacht, wenn du so regelmäßige Formate hast, die agendafrei sind, ne? Sondern wo Menschen zusammenkommen, um, sagen wir mal, im Großen und Ganzen über etwas zu reden oder sich auszutauschen, da kommen plötzlich Themen auf den Tisch, wo ganz neue Dynamiken entstehen und wo neue Vernetzungen auch entstehen, zumindest in der Gruppe, die da jetzt gerade zusammengekommen ist. Ne? Das ist schon möglich, aber dieses, ich laufe mal durchs Unternehmen und siehe da treffe ich einen Kollegen, den ich seit Jahren nicht gesehen habe oder irgendjemanden von der Agentur oder irgendjemand, der mir vorgestellt wird, das passiert natürlich nicht.
Ich mache euch ein Beispiel. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher immer mittags verabredet war in der Kantine und ich hatte auch immer sehr unterschiedliche Kollegen getroffen und gesehen und manchmal war ich auch ohne Verabredung da und dann habe ich mich dazugesetzt. Ne? Und heute fehlen mir diese Lunchdates und ich mache sie nicht online, weil ich es irgendwie komisch finde, ein Lunchdate online zu machen und dann mit meinem Brötchen da zu sitzen und mich, so wie du sagst, Uta, frei ohne Agenda zu unterhalten, während ich esse. Das liegt mir total fern. Deshalb brauche ich für sowas dann halt tatsächlich auch wieder das Büro, um das zu tun und das auch einzuplanen. Aber da denke ich oft mit Wehmut so zurück an meine Zeit. Ich gehe darüber, ich treffe jemanden, man hat irgendwie Spaß und trotzdem irgendwie ein bisschen Input mit entfernteren Kollegen, ne?
Naja, das ist der soziale Kleber also erstmal aus der Unternehmensbrille gesprochen, ist es der soziale Kleber, aber nicht nur das. Ich habe als Unternehmen auch ein Interesse dran, dass die Menschen nicht nur 3 Super Buddies haben, mit denen sie gut zusammenarbeiten können und auch gut und effektiv und wie auch immer sich gegenseitig befruchten, sondern ich sollte auch ein Interesse dran haben, dass meine Mitarbeitenden über den Tellerrand hinwegschauen, dass sie also eben in den Austausch treten, jenseits dessen, was die tägliche Arbeit, das Alltagsgeschäft, wie man so schön sagt, serviert. Und da sind wir ja auch, Kollege Komfort steht uns da auch manchmal im Wege, das mal anders zu gestalten. Aus Sicht des einzelnen Menschlein, egal auf welcher Ebene ich jetzt mich mal bewege, ist das schon der soziale Kleber. Und das so ein bisschen Salz in der Suppe, was natürlich den Unterschied macht, bin ich bei jenem Unternehmen oder bei jenem. Weil wenn ich das wirklich mal zu Ende führe und sage, ich sitze dann da in einem Unternehmen und sitze aber faktisch in meinem Homeoffice und welches Bild mich dann vom Intranet angrenzt, ja, ob das jetzt von jenem oder jenem Unternehmen ist, ist ja gar nicht mehr so spürbar. Was ist der Unterschied in der Unternehmenskultur? Woran manifestiert sich das? Ja, also es wird beliebiger, die Verbindung ist anders und man sieht einfach auch empirisch eine schwindende Bindung an die Unternehmen. Wir haben eine ganz deutlich höhere Wechsel, nicht nur Bereitschaft, Achtung, sondern tatsächlich auch faktischen Wechsel. Also es ist nicht nur so, dass mehr Menschen beabsichtigen, den Arbeitgeber zu wechseln als noch vor 4, 5 Jahren, sondern es wird auch häufiger getan. Ja, und das ist natürlich, Ja, kann man auch wieder drauf schauen, ja. Erstmal aber eine Nachricht, die mich auf verschiedenen Ebenen ein Stück weit alarmiert, wo ich sage, eine Aufforderung, darüber nachzudenken.
Und gab es dann irgendwie ein Gespräch oder ein, sag ich mal, Aha-Moment in dieser Vielzahl von deinen Interviews, wo du gesagt hast, das fand ich jetzt mal besonders spannend, wie die das gelöst haben oder was da als Gedanken mit mir ausgetauscht wurde.
Also einmal erinnere ich mich tatsächlich an diesen Moment, als Mareike Lüken, die ist eine Marketingmanagerin bei einem Anbieter für Digitallösungen in der Mobilitätsbranche, als die von diesen absichtsfreien Begegnungen sprach, sie nannte das anders, sie nannte das Kommunikation ohne Vorsatz. Das hat mir sehr gut gefallen. Und daraus entspann sich so dieser ganze Gedanke. Und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Das ist so ein Aha-Moment gewesen. Und wenn du auf Lösungen gehst, was ich sehr interessant fand, ich hatte die Chance, mit dem Europachef von Slack zu sprechen. Und ich meine, Slack steht ja nun mal für digitale Kollaboration par excellence. Und er sagte, wir brauchen mehr Wertigkeit für Präsenz. Und also nicht wir brauchen mehr Präsenz, sondern wir brauchen mehr Wertigkeit für Präsenz. Also der hat da zu einem Zeitpunkt, wo da noch gar nicht so drüber gesprochen wurde, sehr klar schon gesagt, es gibt bestimmte Gesprächsanlässe, die würde ich niemals digital machen. Ja, und das fand ich toll, also dass jemand, der wirklich bekennender Digitalo ist, also ohne jeden, über jeden Zweifel erhaben, da irgendwie skeptisch am Werk zu sein, dass der sagt, ich würde nie ein Mitarbeitergespräch per Teams oder Skype oder was auch immer oder Zoom führen, sondern das bitte in real ist ja Quatsch, ja, digital ist auch real, aber in physisch, in Präsenz immer. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, wir müssen viel mehr differenzieren, was sind adäquate Medien, was sind adäquate Umfelder, Räume für welches Format, für welchen Anlass. Ja, also nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, 3 Tage hier, 2 Tage da, das kommt sehr, sehr drauf an. Ja? Also was können wir wo bestmöglich organisieren und facilitieren? Das ist
um die Notwendigkeit begreifen und zugreifen. Hashtag Empathie sprichst du ja auch von. Was hast du da erlebt rund um dieses Thema? Also du sagst ja, und das ist ja auch überall ist es geschrieben, ne? Es ist schon ein Stück weit ja in uns veranlagt, ne? Dass wir empathisch sind, sonst könnten wir ja gar nicht miteinander auf diesem Erdenrund existieren. Aber trotzdem, das ist zumindest so meine Erfahrung, wird ja sehr unterschiedlich mit dem ganzen Thema Beziehungsgestaltung umgegangen. Also alleine die Notwendigkeit zu sehen, setzt ja eigentlich schon ein bisschen an Empathie voraus.
Ja. Da ist sicherlich eine Beziehung zueinander oder eine Wechselwirkung zwischen denen. Ich glaube, wie so oft kommt die Erkenntnis nicht aus dem großen, schönen Gedanken, sondern eher aus dem Schmerz. Ja, und ich glaube, die Erkenntnis kommt jetzt, dass man merkt, okay, also so im Digitalen, man könnte jetzt sagen, ist ja eigentlich ganz praktisch, weil es wird so wahnsinnig wenig digital gestritten. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, dass in einer Teams-Runde so richtig gestritten wird. Also, und dann könnte man ja sagen, ist doch super, sind die ganzen Konflikte weg. Ja, so dieses Fenster auf, Fenster zu, diese berühmten Büronicklichkeiten, die fallen ja jetzt alle weg, ist doch super.
Ja, da bleibt natürlich so dieser unterschwellige Ärger, den ich ja sehr stark spüre. Der ist vielleicht nicht ein offen ausgetragener Konflikt, aber ein unterschwelliger Konflikt. Und der
geht ja nicht
grauenhaft
weg.
Grauenhaft.
Ja, der geht ja nicht weg. Und da brauche ich natürlich schon ein gerüttelt Maß an Empathie, ja, dass ich sage, dass ich das überhaupt mitbekomme, weil Empathie nochmal ist ja erstmal die Grundfähigkeit, ist ja so ein Dreiklang, die Emotionen bei meinem Gegenüber wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und nachzufühlen. Und das wird durch die digitale Sphäre natürlich nochmal erschwert. Also ich glaube, dass die Unternehmen schon, oder das ist schon so eine Erkenntnis, die Unternehmen ist immer so abstrakt, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass wir ein Thema haben mit unserer Belastung. Ja, wir reden sehr, sehr viel mehr über mentale Gesundheit in den letzten Jahren. Sehr viel mehr aus Gründen. Ja, nicht, weil wir es plötzlich wichtig finden, das Thema war schon immer wichtig, sondern weil es plötzlich uns von naja, neue, vor noch größere Herausforderungen stellt. Wir reden plötzlich über psychologische Sicherheit, so als sei das plötzlich wichtig. Das war schon immer wichtig. Es hat jetzt einen Begriff, es hat ein Gesicht, es hat einen Vor-, einen Nachnamen und jetzt reden wir darüber. Wir reden über Angst. Ja? Wir reden über diese ganzen Phänomene, weil wir, nicht weil wir sagen, aha, jetzt habe ich es verstanden, es ist wichtig, sondern wir sehen einfach, dass wir diese Phänomene haben und oft nicht richtig greifen können und da etwas für tun müssen. Ja? Und ich glaube, das sind sicherlich so ein bisschen diese Downsides auch unserer Remote-Kultur, die ich absolut nicht in Abrede stellen will. Also ich bin jetzt gehört nicht zur Fraktion, die sagt, alle bitte wieder zurück in die Büros und wir tun mal so, als wäre 1980. Ja, das ist sicherlich nicht mein Credo. Nur damit dürfen wir uns auseinandersetzen. Ja. Und wie gesagt, da braucht es natürlich auch Empathie, ist sicherlich sehr hilfreich und gerade interessant. Heute hatte ich gerade mit meiner Tochter, heute Morgen sind wir mit dem Hund gegangen ganz früh und er sagt, ich komme mit. Und da hatten wir die Diskussion, kann man Empathie lernen oder nicht? Fand ich super, wenn sich Heranwachsende mit dem Thema beschäftigen. Und gute Frage.
Aber genauso ging es mir auch mit dem Thema Psychological Safety, weil das haben wir nie davor so deutlich auch regelmäßig besprochen. Ne? Es war immer wieder auf der Agenda und man hat es, glaube ich, so im Tagesgeschäft irgendwie auch berührt in den Gesprächen, aber es hatte eben, so wie du sagst, nicht den Namen und es hatte auch nicht diese Regelmäßigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe zum Beispiel so auch das Gefühl, wenn ich ins Büro gehe, dann ist wieder das Thema Vertrautheit und Vertrauen jedes Mal ein Stück anders wieder weitergekommen, zum Beispiel auch mit vielen von meinen Kollegen, die jetzt neu bei mir im Team sind. Ne? Und dieses, wie lernt man sich dann auch wirklich kennen? Also wie spürt man in Anführungsstrichen, wie sich der andere fühlt? Wie ist es dann nochmal anders, wenn man vor Ort auch dann vielleicht schneller mal auf ein Thema kommt, was man online eben nicht adressieren mag? Und dann ist auch diese Brücke einfach eine kürzere. Ne? Und deshalb sich Gedanken zu machen, wann möchte ich auch ganz bewusst eben mehr die Mühe machen, dieses Thema psychologische Sicherheit auch zu fördern und zu gucken, was ist es denn, was demjenigen, derjenigen vielleicht gut tun würde und was braucht auch das Team, um gemeinsam zusammenzuwachsen. Das finde ich sehr wichtig und das, da habe ich auch im Laufe der Zeit immer so das Gefühl gehabt, ausprobieren hat geholfen, aber es war auch ein steiniger Weg. Manchmal muss ich gestehen, auch aus meiner Perspektive, dass es auch diese Erfahrung brauchte und auch dieses manchmal die Einbahnstraße wieder zurückzugehen und zu sagen, hallo, da habe ich es auch anders eingeschätzt, als es dann nachher gut getan hat.
Auf jeden Fall. Ja, und also ich glaube, diese Themen waren vorher auch schon da. Die sind nicht wirklich im Kern neu. Sie kommen nur vielleicht mit einer anderen Dringlichkeit daher. Ja, und wir trauen uns jetzt zum Teil, ja, darüber zu sprechen und es auch zu benennen.
Aber wie viele sind das denn? Ich frage mich immer noch, wie groß die Blase ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich in einer Blase bewege rund um diese Themen. Und dann hast du ja erstmal das Gefühl, alle sprechen darüber. Und das ist überall präsent, ne? Und also wir sind mittendrin. Aber ist es tatsächlich so, wie groß ist die Blase? Was würdest du schätzen?
Da würde ich unterscheiden zwischen dem Phänomen und der eigenen psychologischen Sicherheit. Also es ist überhaupt kein Problem, über das Phänomen und die Bedeutsamkeit von psychologischer Sicherheit zu sprechen. Also das zum Thema zu machen, fällt noch vergleichsweise leicht. Es ist eine ganz andere Hausnummer zu sagen, Leute, wir müssen hier über unsere oder sogar über meine psychologische Sicherheit reden. Ja? Also da sind wir, glaube ich, wirklich in einem mikrobisch kleinen Teil. Das sich zu trauen, das zu adressieren. Und fangen wir mal mit dem ersten an und da passiert gerade etwas. Ich glaube auch, wir überschätzen es in unserer Bubble. Ich glaube, dass es noch sehr viele Kontexte gibt, wo das Wort noch nicht stattfindet, aber es fängt an und das ist eine gute Nachricht erstmal.
Das ist eine gute Nachricht.
Also das ist, ja. Aber wie gesagt, nochmal sehr stark differenzieren zwischen, es ist immer so über das Phänomen als solches. Das ist nicht die Nagelprobe. Darüber wird schnell gesprochen. Wir brauchen Vertrauen. Wer will dazu Nein sagen? Aber zu sagen, mir fehlt es hier an Vertrauen, ist eine ganz andere Aussage.
Ja, definitiv. Lass uns ruhig mal noch zu den weiteren spannenden Prinzipien gehen. Ich wusste, dass wir uns lange bei der Beziehungsgestaltung aufhalten würden.
Die ist auch das Kardinalsprinzip,
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Letzten Endes braucht ja diese Beziehungskultur auch ein bisschen Struktur. Ne? Mhm. Und dann kommen wir ja im Grunde auch schon zu den flexiblen Strukturen. Was ist denn da, also Flexibilität, klar, also ich glaube, das ist auch inzwischen so ein No-Brainer, ne? Dass wir uns in dieser verrückten VUCA-Welt befinden und jeden Tag was anderes und dass langfristige Strategien vielleicht auch nicht mehr so eine ganz gute Idee sind. Ne? Aber vor allen Dingen eben das Thema Strukturen, was ist da so aus deiner Sicht, wenn du es jetzt mal auf den Punkt bringen könntest, wolltest. So, was sind da so die wichtigsten Schlagworte?
Ja, also ich glaube erstmal, dass das Thema Flexibilität total überschätzt wird. Oder nein, nicht, nee, ich korrigiere mich, nicht überschätzt, falsch eingeschätzt wird. Es wird sehr viel von, die Menschen wollen mehr Flexibilität geredet. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ja, sondern um was es im Kern geht, das ist nicht Flexibilität, sondern Autonomie. Das ist ein Unterschied. Was meine ich damit? Also wir haben gelernt, uns an, du hast VUCA-Welt, wir könnten jetzt viele unserer Polykrisen aufzählen. Ja, Corona war nur eine davon. Wir haben ja ganz viel Trainingsmöglichkeiten noch dazu geschenkt bekommen, mit Krisen und Resilienz uns auszuprobieren. Und was wir merken ist, es crasht immer so ein bisschen unsere Strukturen. Also das, was wir als verlässlich, als auf welchen Ebenen auch immer. Und vielleicht war da Corona besonders drastisch im Alltag. Aber wenn ich jetzt an die anderen großen Konflikte denke, ist das auch schon ein Impact. So, und was passiert, wenn so Strukturen crashen? Du musst dir neue bauen. Das ist verdammt anstrengend, das ist doof, das fühlt sich auch nicht schön an. Und dadurch werden wir flexibler, gewendiger, beweglicher. Und letzten Endes bleibt zurück so eine Erkenntnis, das machen wir uns vielleicht nicht so bewusst, wenn ich mir doch das hier alles schon neu bauen kann und muss, wieso brauche ich denn dann noch irgendeinen Vorturner, der mir das so vorgibt? Dann möchte ich das auch zukünftig gern mir immer so bauen, wie es für mich gut passt. Und das ist nicht Flexibilität, sondern Autonomie. Und das ist ein zutiefst menschliches, es ist ein Urbedürfnis, autonom zu handeln. Nicht bei jedem in gleichem Maß ausgeprägt, nur grundsätzlich schon. Wir möchten daran nicht angefasst werden. Und das crasht im Moment gerade, ja. Jetzt gerade sehen wir, das ringt, ja. Wie, wenn ich sage jetzt wieder, Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeitenden zurückzukriegen und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt doch ein bisschen mehr Präsenz, dass dann Mitarbeitende sagen, ja, ich glaube, es geht los. Ja, jetzt habe ich mir das hier so schön eingerichtet und damit meine ich nicht, rede nicht davon, dass sie sich einer Kontrolle entziehen wollen, ist ja auch irgendwie ein komisches Bild, sondern einfach eine Autonomieverletzung. Wird das wahrgenommen und das fühlt sich für viele nicht gut an. Ne? Das lehnen wir sozusagen.
Aber in Bezug auf unser Privat und oder das Arbeitsleben?
Naja gut, das ist ja deutlich miteinander verwoben mittlerweile. Ja. Und in dem Moment, wo du ins Berufliche, in die Strukturen reingreifst, wenn die sich so darstellen, wie es im Moment ist, greifst du ja automatisch auch in eine Gestaltung der Privatseiten. Ich meine jetzt mal ganz konkret gesprochen, wie viele haben jetzt ihren Wohnort verändert, haben gesagt, ich muss nicht mehr, wenn ich nur 2 Tage die Woche ins Büro gehe, dann muss ich nicht mehr zwingend 10 Kilometer vom Headquarter entfernt wohnen, wo es 3-mal so teuer ist und 4-mal so hässlich wie auf dem Land, wo ich gerne meine Sehnsucht ausleben kann nach Natur, nach ein bisschen Luft, nach ein bisschen weniger Miete oder Kaufpreis für das Haus. Und die haben da Fakten geschaffen. Ja, die haben sich Hund, Katze, Maus, Elefant zugelegt, das will bewegt, gepflegt, gehegt werden und das passt wunderbar jetzt in die neuen Strukturen, ja, und dagegen ist erstmal gar nichts zu sagen und man hat sich da so ein neues Modell gebaut und das soll überhaupt nicht so klingen, dass das einhergeht mit einer geringeren Produktivität, nee, das sind das ist ein neues Normal und dann kommt jemand von außen gefühlt und sagt, es muss jetzt doch wieder anders sein. Und dann ist es eine, eine Autonomieverletzung.
Ja? Das ist ein Ringen wieder, ne? Weil,
ja, ein totales,
was ich so höre, so ganz spontan ist, manchmal schlagen ja auch die Dinge dann aus in eine Richtung und sie werden vielleicht auch manchmal ein bisschen, ich sage jetzt mal extrem, ne? Auch wenn das vielleicht nicht das richtige Wort ist. Aber es, meistens gibt es dann ja die Gegenbewegung in die andere Richtung wieder, ne? Und wie du sagst, wenn die Fakten geschaffen sind, dann ist es schwierig, diese Balance wiederherzustellen und in den Kompromiss zu gehen mit der Gemeinschaft, ne? Und die Gemeinschaft ist dann nun mal der Treffpunkt, der das Headquarter ist oder dein Office oder wie auch immer, ne? Und ich glaube, manchmal haben wir auch so ein bisschen verloren, diese Gemeinschaft und auch diesen Kompromiss wiederherzustellen und zu verstehen, dass es, dass man das mal eine Weile so machen kann und sollte und dass es auch wichtig ist, das auszuprobieren. Und dann schwingt das Pendel halt wieder in die andere Richtung. Und wie schaffen wir das dann trotzdem sozial und auch persönlich relevant wieder in das Gleichgewicht zu bekommen, ne? Also wie verhandeln wir das jetzt wieder neu aus, ohne zu sagen, hey, deine Autonomie nehme ich dir jetzt eigentlich komplett gerne wieder weg, damit ich wieder die Kontrolle habe, ne?
Darum geht's nicht, ja. Es, und du sagst es ja schön, es geht nämlich um eine Balance, die auf der Gegenseite von Autonomie ist, nämlich dieses Eingebundensein. Und das ist ein genauso wichtiger Wert, den wir als Menschen haben. Und das ringt ein Stück weit in uns miteinander, ja. Und das führt dann zu so absurden Sachen, wie dass man sagt, ich vermisse meine Kollegen und trotzdem habe ich keine Lust, ins Büro zu fahren. Was ja erstmal rational nicht viel Sinn macht. Ja, aber beschreibt ja sehr gut die Wirklichkeit von vielen Menschen.
Genauso wird sie auch geäußert.
Genau. Wird, ja, das ist nebeneinander. Ja. Ja. Ja, das ist eine Ambivalenz, die wir Menschlein in uns drin irgendwie versuchen auszuloten und die im Äußeren wird auch versucht auszuloten oder auszubalancieren und in ein gesundes Maß zu bringen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich würde sagen, meiner Meinung nach eins der Themen der Stunde. Und da wird viel gerungen und ich würde mich total freuen, wenn das zu so einem guten Aushandlungsprozess kommt, der eher was von einem Handschlag hat, ja, also so statt so einen Arm drücken, ne? Also das würde mir gut gefallen.
Und es kommt ja noch die Dimension der Unternehmensstruktur hinzu, die ja auch an manchen Ecken flexibilisiert werden könnte, sollte, müsste. Ne, weil wir da sehr starr unterwegs sind und ewig brauchen, um, keine Ahnung, egal ob das jetzt eine Stellenbeschreibung ist oder irgendwas, also etwas an vorhandenen Strukturen zu ändern, ist wirklich sehr energieraubend. Und auf der anderen Seite haben wir manche Ecken so flexibilisiert, ich sag mal, alleine Thema Matrix, ne, arbeiten in der Matrix, die Menschen sitzen irgendwo, also in unserem Fall in Frankfurt, München, Wien, Zürich, Brüssel. Und die müssen jetzt auch alle irgendwie zusammenarbeiten, ne? Als Team möglicherweise sogar. Und
ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn du erst die Struktur baust, um ohne sie mit Leben zu füllen, dann wird's schwierig. Dann haben die Menschen oft ein Problem, das zu verstehen und das auch irgendwie innerlich zu ja, das verfängt sich dann innerlich überhaupt nicht. Viel schlauer ist es ja, also ich fand das so schön. Ich hatte hier neulich ein Gespräch mit einem Netzwerkbekannten, der sagte, es gibt diese sogenannten Paths of Desire. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und zwar sagte der, an irgendeiner Universität in den USA war das, glaube ich, die hatten verschiedene Gebäude, verschiedene Universitätsgebäude und wollten dort Wege zwischen den Gebäuden anlegen. Ja, also von Gebäude 1 zu 2 zu 3. Und dazwischen war eine riesige Wiese. Und die haben jetzt folgendes Vorgehen gewählt. Die haben einfach da ganz viel, haben die Wiese einfach wachsen lassen, ja, auch nicht gemäht und nichts, ja. Also es war eine wilde Wiese und haben abgewartet, wie gehen denn die Studierenden? Ja, welche Wege wählen die denn?
Schlau.
Also was ist denn der Path of Desire? Ja. Und das haben die jetzt einfach mal so ein, zwei Jahre so gelassen, ne? Und dann haben sich diese Trampelpfade rausgebildet und als sie dann das ziemlich präzise sehen konnten, haben sie gesagt, so und jetzt können wir pflastern.
Großartig.
Ja, und das ist natürlich die Faktor 10 mal so schlau Variante zu, ich pflaster erstmal, ihr kennt auch alle diese Beispiele, gibt's ja auch ich weiß, im Kontext von UX-Design wird das oft gezeigt, das Foto, diese Absperrung auf so Fußgängerwegen, wo es dann so komische Absperrungen gibt, dass du nicht mit dem Fahrrad durch kannst, wo du dich so durchschlängeln musst. Und du siehst immer so ausgetretene Trampelpfade rechts rum. Weil nicht nur die Fahrradfahrer, sondern auch die Fußgänger keinen Bock auf diese Gängelage haben. Ja? Und das ist auch so, das ist so das Gegenteil von Path of Desire. Und ich würde mir mehr Path of Desire wünschen. Ne? Den Mut auch zu sagen, wart doch mal ab, was passt. Also, ja, das kann man jetzt, ich verstehe schon, Organigramm und so weiter. Ja, da kann man nicht mal einfach Path of Desire. Nur üblicherweise bilden ja die Strukturen, das Organigramm, die Ablauforganisation ab. Also die Aufbauorganisation bildet ja die Ablauforganisation ab. Wenn die sich aber noch gar nicht miteinander unterhalten haben, ne, Ablauf und Aufbau, das ist dann irgendwie schwierig, weil in der Regel folgt die Aufbau der Ablaufe nicht andersrum.
Am Ende tut es das wahrscheinlich sowieso. Und wenn es es nicht tut, ja, also wenn dann nicht dieser Flow entsteht auf dem Path of Desire, dann kommt es halt zu Friktionen und letzten Endes meines Erachtens immer zu einer unglaublichen Ineffizienz.
Ne? Ja, und halt informelle Strukturen, ja, aber à la Bonne. Ja, ja, da kommen diese Art von Trampelpfaden, das ist dann halt außenrum um diesen Schlängepfad. Und die sind wahnsinnig mächtig.
Ja, definitiv.
Ist halt die Frage, ob wir es schaffen, dann immer mal wieder auf diesen Balkon zu gehen und von oben auf die Bühne zu schauen. Und wer macht's dann? Also machen das die kleinen Teams, machen das dann auch größere Teams oder Teams übergreifend, schafft man das, diesen Common Ground zu finden, wo man genau diese Beobachtung vom Balkon wieder macht und sagt, welche Frage müssen wir uns dann jetzt eigentlich stellen und was ist jetzt der Path of Desire oder wie kommen wir da wieder hin und wie mutig sind wir auch, dann dieses Ausprobieren an einem bestimmten Eck auch zuzulassen und es zu beobachten und zu sagen, das trauen wir uns jetzt, das machen wir jetzt. Ne? Und ich erlebe schon, dass wir das als Unternehmen an vielen Stellen viel mehr machen, seitdem die Krise stattgefunden hat. Es ist aber manchmal auch noch so ein vorsichtiges Ausprobieren ist. Und deshalb kann ich immer nur wieder appellieren an diesen Mut, weil meistens passiert viel weniger, als man vermutet, im Sinne von schlechter Erfahrung, sondern vielmehr so diese Erkenntnis, die man dann auch wieder teilen kann. Ne? Und das macht dann auch irgendwie Spaß. Aber man muss sich auch die Zeit nehmen und bewusst irgendwie in diese Resonanz gehen. Es ist gar nicht so leicht in dem Alltagsgeschäft. Meistens braucht es bei mir noch so den Platz im Kalender, den ich dann auch nicht so oft eingeräumt habe, manchmal zwischendurch, wenn ich ganz selbstkritisch bin. Ja,
ja, ja. Und es braucht, glaube ich, schon, also die Zeit, den Raum dafür. Und manchmal sind wir so verstrickt in unseren eigenen Logiken, dass uns das gar nicht auffällt.
Genau, genau. Ja, ja.
Also bleiben wir mal beim Bild. Derjenige, der den Weg da gepflastert hat, ja, durch diese Absperrung, der wird vielleicht nicht so schnell auf die Idee kommen, dass das keine schlaue Idee war. Ja? Der wird vielleicht diesen Trampelpfad gar nicht so schnell merken. Der würde eher sagen, guck mal, da ist neben so hässlich runtergetrampelt, da müssen wir mal wieder ein bisschen Rasen nachsehen.
Ja, ja. Ja gut, weil wir ja auch immer erstmal so denken und handeln, wie wir es halt gewohnt sind. Ne? Ist ja auch leichter und da kommen wir auch immer wieder darauf zurück. Transformation braucht ja viel Energie, weil dieses sich rausbewegen aus der Komfortzone einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und wenn alle schon so erschöpft sind, dann ist halt da wenig möglich. Ich gehe mal noch auf die digitale Balance und möchte da den Aspekt nochmal hervorheben, den du ja auch nennst, dass mit diesen ganzen digitalen Tools, die wir ja nun mal haben, natürlich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung bezüglich Reaktions- und Antwortsgeschwindigkeit entstanden ist. Ne? Ja, welche guten Erfahrungen hast du denn da einsammeln können mit deinen Gesprächspartnern?
Also zum Glück sind ja die Tool-Leute auch nicht, die schlafen ja nicht, ja, die gucken ja auch, also dass sie dann schon dafür sorgen, dass es sowas gibt wie durch Abwesenheitsnachrichten oder Signaturen oder wie auch immer oder durch irgendwelche Knöpfchen, die du rüberschieben kannst und so ist jetzt beschäftigt, um das zu signalisieren. Aber ansonsten muss ich sagen, würde ich dir jetzt sehr gerne gute Nachrichten bringen. Ich sehe sie nicht so richtig.
Okay, wow.
Ich sehe, dass der Druck wirklich steigt. Vielleicht ist die bei dem einen oder anderen Tool nicht noch mehr gestiegen, aber die Vielfalt an Tools macht es natürlich schon auch echt anspruchsvoll, das alles auf dem Schirm zu haben. Ja? Und wenn du mal genau hinschaust, dann verspricht ja jeder, also mit unserem Tool können sie wirklich alles auf einmal regeln. Ja, das versprechen alle. Trotzdem gibt's ja in einem Unternehmen, auch wie bei euch, nicht nur das eine. Ja. Und dann hast du plötzlich 6, 7, 8, 9, 10 Tabs parallel offen. Und das ist immer ein Multitasking und das ist schwierig. Und deswegen, da geht es um Reaktionszeiten, da geht es um mentales Umrüsten, eben noch in eher so eine Art Excel-Logik, hier eher in einer Art Informationsdateistrukturlogik, hier in was Visuellem, da in was, was weiß ich. Ja, das sind ja auch ganz andere Areale im Hirn, die da quasi beansprucht werden, inhaltlich, strukturell, das ist wirklich anspruchsvoll.
Und in der Tonalität und Sprache. Da hatten wir es doch neulich mal von Dörte im Teammeeting, meine ich. Weil ich sag mal, in den Chats, ne, da bist du ja kurz und zackig und ne, ich brauche dies, ich brauche jenes. Bei den E-Mails ist die Frage, ne, welcher Kniggelsatz ist denn jetzt hier angebracht? Also ne, mit formeller Begrüßung und erstmal sagen, wie geht es dir? Und also das ist ja auch schwierig, da immer hin und her zu switchen.
Total, total. Und dann kommt es auch noch drauf an, je nachdem, wenn du in einem geschlossenen System, also geschlossen in dem Sinne, hast nicht so viel Kontakte nach außen, ist es noch ein bisschen einfacher, wenn du so an einer Stelle bist im Unternehmen, wo du ganz unterschiedliche Touchpoints hast, ja, dann hast du hier nur Slack, ja, nur Chat-Funktion. Für die ist ja quasi E-Mail sowas wie Festnetz-Anrufbeantworter, ja, die so, was ist das nochmal? Ja, habe ich gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite, sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen. Ja, also die Vielfalt, der Layer, die mediale Vielfalt, der zeitliche Druck, das sind schon auf jeden Fall Belastungsfaktoren. Das muss man einfach sagen. Und jetzt geht natürlich da auch die Schere weit auseinander. Wir haben jetzt auch jüngere Generationen und ältere. Und da würde ich auch, ich habe gerade heute ein spannendes Interview geführt mit einem Generationenforscher, um nicht zu sagen dem Generationenforscher von Deutschland, mit Rüdiger Maas. Und der sagt auch, die jüngere, also die sogenannte Gen Z, ja, zwischen 60 und 70 im Hochfall Stunden pro Woche in sozialen Medien, also mehr als Arbeitszeit, ist unfassbar. Und die in einem hohen Maß disconnected sind mit sozialer, wirklicher, also was wir als wirklich befinden, was natürlich auch wieder eine Anmaßung ist, aber gut, nehmen wir es einfach mal so hin. Und die kommen da nochmal ganz anders rein. Aber das denen zu unterstellen, dass die jetzt alle super programmieren könnten, nur weil den ganzen Tag, ich sag mal, daddeln, ist natürlich auch Quatsch. Klar. Ja, die haben aber einen anderen Umgang mit diesen Themen, wie schnell erfasse ich Inhalte.
Total. Ja. Das ist anders geübt auch, ne, am Ende.
Ja, klar.
Und was ich finde, von deinen 5 Themen ist das eins, was, glaube ich, gnadenlos unterschätzt ist. Ne? Also, ja, weil auch jeder geht da anders dran, jeder hat unterschiedlich Respekt davor, jeder hat unterschiedliche Kenntnisse dazu. Ja. Du kannst dir mit dem Thema auch nicht wirklich mit Empathie und Gefühl dran gehen. Du musst dir Toolkenntnisse anschaffen und du musst auch überlegen, welches Tool ist für welche Situation dann das Richtige. Und wenn ich sehe, wie wir versucht haben, mit so einem Kreativprozess online unterwegs zu sein, haben wir große Schritte gemacht, seitdem es begonnen hat und haben sich die Tools auch weiterentwickelt. Aber als wir neulich einen Workshop wirklich sehr intensiv wieder in einer kleinen Gruppe live gemacht haben, habe ich so viel mehr Output gesehen und so viel mehr Aha-Erlebnisse, dass ich auch da denke, hey, da müssen die Tools aber wirklich noch richtig weiterentwickelt werden, damit das Ganze online auch diesen gleichen Aha-Effekt bekommt, wie das, was wir da gehabt haben, wenn es überhaupt möglich ist. Ne? Und dies aussortieren und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sagen, wo sind die Grenzen der Tools und welches, bei welchem wollen wir jetzt dann auch bleiben und eben nicht mit 10 Tools unterwegs zu sein. Da haben die Unternehmen, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle noch ein To-Do, eben nicht auf jeden Zug aufzuspringen und es immer wieder neu abzuverlangen, weil auch das ist Stress, ne? Sich immer wieder neu auf das nächste Tool einlassen zu müssen. Also ich möchte nicht jedes Mal 2 Tage mich wieder damit auseinandersetzen, wie die Einstellungen gehen und wie man damit umgeht und hin und her. Das ist manchmal auch wirklich ein Hassel.
Mhm. Aber überlegt mal, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, weil es ja immer wieder passiert, alleine mit Teams. Ne? Also es ist ja eine Überraschungsbox sondergleichen. Bei jedem Teams-Call hört man mich jetzt, sieht man mich? muss da bei den Einstellungen wieder wundersamerweise irgendwas, das ist doch total verrückt. Und dadurch, dass aber auch ja die Meetings Sekunde auf Sekunde aneinander angrenzen, und also die Leute entschuldigen sich ja, wenn sie eine Minute zu spät sind. Und ich sage, ja, okay, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, Leute, da darf überhaupt kein technischer Fehler dazwischen kommen, weil dann ist schon wieder, ne, das ist, also keine Ahnung, ich muss sagen, ich struggle da noch mit.
We grow with it. Gut. We grow with it, Peter. Ja. Auf jeden Fall. Und so, vielleicht braucht es auch die Gelassenheit zwischendurch mal. So das Durchatmen und sagen, hey, dann ist es halt nicht perfekt. Jetzt ist es wieder so. Und,
ja, es braucht mehr Pausen. Das ist mein Plädoyer.
Wahrscheinlich. Mehr durchatmen.
Pausen. Die Mittagspause, Jule, hast du auch irgendwo an irgendeiner Stelle?
Ja. Die Mittagspause ist wichtig. Aber was ich noch mal ganz kurz zu diesem, was ich ja wirklich nicht verstehe, vielleicht habt ihr eine kluge Antwort darauf. Warum? Also noch mal, keiner hat 2017, 2018, also ich kannte niemand gesagt, ich habe wirklich zu wenige Meetings. Ne? Also ich habe viel zu wenige Meetings. Den Satz habe ich nie gehört. Ich habe eigentlich nur gehört, grauenhaft, viel zu viele, schlecht organisiert, gar nicht organisiert, bla bla bla. So, jetzt kommt eine Chance, ja, dass plötzlich unsere Arbeitsrealität gerade bei, ich weiß schon, es gibt Menschen, für die ja, hat sich das nicht so verändert, die sind physisch an Ort und Stelle festgetackert, ja, also noch können eure Piloten nicht im Homeoffice fliegen, das haben wir noch nicht hingekriegt, das ist schon klar. Bleiben wir mal bei der Büroarbeit, ja. Warum wir diese Chance nicht genutzt haben, uns diesem Thema mal anzunehmen. Warum haben wir ausgerechnet das als erstes gerettet, was uns am meisten genervt hat, nämlich die Meetings? Wir haben ja sogar noch einen draufgelegt. Also das heißt, das, was vorher schon viel zu viel war, ist jetzt viel, viel, viel zu viel. Ja, du sagst es auch, Sekunde auf Sekunde. Ich kenne viele Unternehmen, die haben dann gesagt, okay, gibt's nicht mehr, nur noch Meeting zu ungeraden Zeiten, also bis maximal 5 vor und frühestens ab 10 nach. Was ich verdammt schlau finde, ja, um einfach da Pausen mit, das ist ja auch nur eine Konvention, ja, ob ich jetzt sage um 0 oder um 0:30, ja, ich frage ja auch bei der S-Bahn nicht, wieso fährt die 17, warum fährt die nicht 30, ist doch doof, ja, da stören wir uns ja auch nicht dran, ist ja nur eine Konvention und das verstehe ich nicht, also ich verstehe auch nicht, warum diese goldene Chance verstrichen wurde, da mal strukturell was dran zu machen und ja, Mittagspause, klar, ich fasse mich mal an meine eigene Nase, wenn ich so Office-Tage habe. Verdammt viel Disziplin braucht es und gute Routinen und Rituale, um das einzuhalten und gut für sich zu sorgen und zu sagen, ich nehme mir eine volle Stunde, ich bereite mir eine vollständige Mahlzeit zu. Und nein, die Arbeit wird sich nicht in Luft auflösen und nachher in Staub runterfallen in dieser einen Stunde. Das ist, glaube ich, schon eine Frage der Selbststeuerung und auch der Konvention. Zum Beispiel zu sagen, man verhängt auch so ein Banning, keine Teamsitzungen zwischen 12 und 2 zum Beispiel. Ja, gibt's durchaus auch Beispiele von Unternehmen, die das machen. Oder jetzt habe ich mit einer Kollegin auch aus der Branche gesprochen, die sagt, die ist in einem mittelständischen produzierenden Unternehmen, die hatten vor Corona auch eine verbindliche Mittagspause, sonst total flexible Arbeitszeiten, um eben die produzierenden Einheiten da nicht irgendwie schlechter zu stellen. Also Mittag war zwischen 12 und 1 und die haben das größtenteils in die Remote-Welt gerettet, so dass es also zwischen 12 und 1 keine Meetings gibt, also weder physisch noch digital. Das kann helfen.
Ja. Ja.
Das kann auf jeden Fall helfen, eine Verbindlichkeit reinzubringen.
Das ist ja alleine aus Sicht eines Gesundheitsmanagements wichtig, ne? Und wo las ich das? Also vielleicht sogar in der Bild-Zeitung, aber irgendwo ist auf irgendeinem Flug, dass die Krankschreibungen ja ins Unermessliche gestiegen sind, ne? Mhm. Und ja, das ist halt auch die Frage. Und auch da, wie du sagst, ne? Das Leid schafft dann den Druck und schafft dann dieses Wiederdenken in Möglichkeiten. Da wird dann auch wieder irgendwas passieren. Aber es ist natürlich doof, dass man erstmal durch dieses Tal der Tränen gehen muss. Ne?
Ja, und ich meine, sich auch nochmal vergegenwärtigen, eine Mittagspause hat ja viele Funktionen. Da geht es ja nicht nur um Kalorien aufnehmen. Es geht um eine Unterbrechung, eine Pause, eine Erholungspause. Es geht auch in der Regel um Bewegung, weil ich muss mich ja von Ort A nach B bewegen. Ja? Und das ist in einem Bürokomplex natürlich anders, als wenn ich von Küchentisch zur Küchenzeile gehe, ne? Oder von Arbeitszimmer zur Küchenzeile. Ne? Das ist schon mal anders. Und sie hat auch immer eine wichtige soziale Komponente. Ja, und diese drei Komponenten, die darf ich mir auch noch mal so ein bisschen vor mein geistiges Auge rücken und sagen, sorge ich dafür.
Ja, absolut.
Das ist schon in Verantwortung des Einzelnen und auch in Verantwortung des Unternehmens, dafür zu sorgen. Schon von beiden Seiten.
Angesichts der Zeit, ihr Lieben, wir wollen aber die letzten beiden Prinzipien nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Wir wollen sie zu wenigstens kurz streifen. Liebe Jule, das vierte Prinzip, gelebte Agilität. Und da geht es ja einmal um die Agilität des Einzelnen, um die Agilität des Teams und die Agilität des Unternehmens. Und da sagst du auch an irgendeiner Stelle, wenn alles so agil ist, dann kann das natürlich auch ganz agil auseinanderdriften, ne? Mhm. Was hast du dazu noch Schlaues zu sagen, so aus deinen Gesprächen und Erkenntnissen?
Ja, das war ja auch ein grässliches Buzzword so in den letzten Jahren. Unbedingt. Also ich kenne nicht wenige Unternehmen, die gehen schon in Deckung. Ja. Also ich kenne schon viele Leute, die sagen, oh, sei mir still mit dem Wort. Und wir haben ja ein Stück weit da auch die Methoden gehuldigt, wie Götter verehrt. Ja, und auch so ein bisschen eine Mittelzweckverkehrung, ja, also gesagt, ja, ich muss erst noch das richtig gut üben mit diesem OKR und mit diesem Scrum. Also für alle, die uns jetzt zuhören, nicht schlimm, wenn ihr die Begriffe nicht kennt, ja, das ist auch nur so eine Ehrfurchtsvokabel und dahinter verbinden sich kluge Annahmen, keine Frage. Nur man darf sich ja immer die Frage stellen, wer ist der Diener, wer ist Herr? Also eine Methode, ob agil oder nicht, ist ja erstmal dafür da, die Arbeit leichter und zweckdienlicher und zielführender zu erledigen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir dazu ein bisschen mehr Pragmatismus kommen und ein bisschen prinzipienorientierter. Das ist die eine Aussage. Und dass wir auch ein bisschen besser verstehen, was macht denn wo Sinn? Wo macht denn agiles Vorgehen wirklich Sinn? Und agiles Vorgehen macht immer dann Sinn, wenn ich mich in einem unwegbaren Gelände bewege, wenn ich also eben, das heißt ja so schön, auf Sicht fahre, wenn ich eben nicht sagen kann, wenn ich dieses Knöpfchen drücke, dann wird dieses Lämpchen brennen. Also wenn ich diese Ursache-Wirkungsbezüge nicht klar definieren kann, dann macht es Sinn, Dinge zu verproben, in kleinen Schritten vorzugehen, iterativ zu sein. Und das vierte Prinzip, diese gelebte Agilität, soll nichts anderes sein, als dass ich mir da mehr Souveränität und auch ein bisschen mehr Pragmatismus wünsche beim Umgang mit Methoden. Also mehr, was macht wo Sinn und was ist denn die Kernaussage von jenem Tool, von jener Methode, von jenem Framework? Brauchen wir das? Hilft es uns oder können wir das sozusagen auch, können wir es uns leisten, bei diesem Hype mal nicht mitzumachen oder vielleicht nur eine kleine Facette daraus nehmen? Ja, das ist für mich so wie sagt ihr so schön, in a nutshell, das, was sich hinter gelebter Agilität verbirgt. Also vor allen Dingen erstmal die Frage, brauchen wir das überhaupt, das Vorgehen? Oder, und wenn ja, wie stark können wir uns auch ein bisschen emanzipieren von Moden? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ja mal jetzt ganz konkret, Jule. Finde ich ein sehr interessantes Learning. Danke.
Ja, und ich leite mal weiter auf das Denken in Möglichkeiten, weil da geht es ja auch sehr viel um Ängste und um Mut auf der anderen Seite. Genauso denke ich mal wie die gelebte Agilität ja auch. Das sind ja auch erstmal Entscheidungen, ne, die so gegen Konventionen getroffen werden müssen. Denken in Möglichkeiten, da geht's um Vorbereitung statt Planung. Mhm. Ne? Und nimm uns doch da noch mal ein bisschen mit.
Ich nehme euch da mal mit und versuche es mal kurz und knapp zu halten. Also es ist so, dass ich noch mal wieder, wo kommt's her? Dass man also sieht, wenn Menschen in einer Situation sind, wo die Möglichkeiten oder der Raum an Möglichkeiten begrenzt ist, in großen Teilen sich nicht hinsetzen und sagen, ja, geht ja nicht. Ne? Sondern fangen an, kreativ zu werden. Und wenn ich so auf unternehmerisches Denken und Handeln schaue, das ist da ein Stück weit mit verbunden mit dem Denken in Möglichkeiten, nämlich wie erkenne ich, wie nutze ich Möglichkeiten, dann folgt das einer gewissen Regelhaftigkeit. Nämlich die folgt immer dieser Regelhaftigkeit, dass Menschen, wenn sie sich auf den Weg machen, Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, erstmal sehr viel durchlässiger sind für Chancen, für Probleme, für Möglichkeiten im Außen. Was könnte ein Thema sein, wo ich der, die Richtige, wo mein Unternehmen das Richtige ist, das zu adressieren? Und das ist ein erster Schritt, den können wir alle üben. Wir können alle üben, da durchlässiger zu werden und ein bisschen achtsamer zu werden. Ne? Der nächste Schritt ist nicht, ich habe erkannt, das ist das Thema, da könnte ich was tun, was brauche ich alles dafür, sondern eher zu denken, was habe ich denn schon alles, um dieses Thema zu bearbeiten? Was kann ich, wen kenne ich, wo sind wir? Ja, also nicht nach den Sternen zu greifen oder sich erstmal ganz viel Ressourcen zu wünschen, sondern zu sagen, was habe ich denn an Bordmitteln da, um dieses Thema zu bearbeiten? Weil ich merke, sonst bin ich vielleicht gar nicht der oder die Richtige, um das zu bearbeiten. So, und erst dann komme ich richtig in eine Umsetzung und dann geht's ja immer darum, und das sieht man auch, in allen großen Unternehmungen, in kleinen, wo bleibe ich am Ball und wo ist es aber auch, ihr kennt das alle, ein totes Pferd geritten. Ja, und so, und dann erst, ja, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen irritierend, ich gucke wirklich auch mal auf Startups, auf neue Unternehmungen, auf Neugründungen, ich ergreife da eine Chance. Also es wird so oft gesagt, fang mit dem Warum an. Ja, das ist jetzt mal so schlecht nicht, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du vor lauter Kontemplieren nicht nach vorne kommst, ja, dann kann es sein, dass du dir beim Leben zuschaust. Ich kenne nicht wenige Menschen, die bleiben in dieser Warum-Dauerschleife hängen. Ja, die sind so stark mit ihrer Vision und mit ihrem Reason Why und mit ihrer Strategie verheiratet, verklebt, verbacken, dass sie keinen Schritt nach vorne kommen. Erfolgreiche Unternehmen, die haben schon irgendwo am Anfang so was sie zieht. Ja, das ist aber sehr abstrakt noch. Diese richtige Ausgestaltung, die kommt unterwegs meistens erst. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen im Sinne von einfach nur machen. Das hört sich immer so plump an. Das meine ich nicht. Ich glaube schon, dass man irgendwie vielleicht noch recht abstrakte Vision hat. Nur ich würde da mich nicht zu akademisch lange aufhalten, wenn ich noch gar nichts in Erfahrung gebracht habe. Und dann irgendwann stelle ich mir schon die Frage, was ist denn vielleicht wirklich so auch die Spur, der Sinn, den ich hinterlassen möchte mit dem, was ich tue.
Und das andere ist das elendige Zerreden, weil alle Angst haben, in irgendeine Richtung zu gehen und sich noch 20 Mal absichern und von links nach rechts, nach oben, nach unten und nochmal und Quadrat nochmal im Kreis verwandeln. Das ist ja der andere Trend, den man eben auch sieht, der auch im Weg steht, ne? Bevor man dann eben pragmatisch mal anpackt und mal ausprobiert oder sagt, hier ist ein Feld, wo ich mir das auch zutraue und wo es auch erstmal ein erster Schritt sein kann, etc. Ne? Also wirklich in das Tun zu kommen. Und das muss man auch dann enablen. Also, sorry, dass ich jetzt schon wieder Englisch bin, ne? Aber das Unterstützen und das Befähigen, das auch wirklich dann zu tun.
Ich kenne kein erfolgreiches also mir fällt keins ein, das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt, die erstmal so richtig schön, wie es im Lehrbuch steht, ganz lange ihre Vision ausgebaldowert haben und da piekfein und tipptopp und in alle Verästelungen unterwegs waren und dann den ersten Schritt gemacht haben. Ich glaube daran nicht. Ja? Also ich glaube schon, dass es dass wir von einer Vision getragen sind, wenn wir etwas unternehmen im Sinne des Wortes. Ich würde es wirklich am Anfang nicht zu akademisch halten. Und weil das habe ich bei allen den Beispielen, die ich auch interviewen durfte, immer wieder gesehen. Im Zweifelsfall haben die alle sowieso noch 5-mal pivotiert, bis sie da gelandet sind, wo sie waren.
Ja gut, du musst ja deine Stärken auch erstmal kennenlernen, ne?
Ja.
Ja. Und die auch ausbauen. Und vielleicht auch auf dem Weg durch Misserfolge verstehen, was man tatsächlich vielleicht gar nicht auf der Pfanne hat. Und sei es noch so sehr in der Vision beschrieben, aber man kann es einfach nicht, ne?
Bin ich vielleicht nicht der richtige Mensch dafür?
Naja, aber was ich wichtig finde, ist, dass es dieses Minimum an Orientierung gibt und dass dieses gemeinsame Ziel klar genug formuliert ist und dass es auch genug Fragen geben muss und kann, um zu sagen, ja, ich habe es jetzt verstanden, was jetzt dieser Nukleus ist, an dem wir jetzt uns gemeinsam abarbeiten. Da brauchst du, glaube ich, schon irgendwie diese Grundvoraussetzungen und dieses Urstrategie und Urvision, ja. Aber dann eben halt, wie ihr gesagt habt, ne, nicht zu ewig dran rumdoktern, weil dieses Perfektionieren, glaube ich, steht uns da oftmals im Weg einfach.
Total. Ne?
Das ist auch manchmal sehr deutsch, ja.
Und verkopfen. Und ihr kennt das Beispiel, und ich bring's gern nochmal hier für eure Hörenden und Zuhörenden. Das ist der Europäische Hof in Heidelberg. Die haben eine ganz klare Vision. Die ist so smart und so einfach. Der Europäische Hof ist ein 5-Sterne, also ein Luxushotel. Und die haben die Vision, wir wollen das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands oder Europas, weiß ich gar nicht, sein. Nicht mehr, nicht weniger, nicht das Größte, nicht das Schickste, nicht das Teuerste, nicht das Bekannteste, sondern das Herzlichste. Und das ist so eine beeindruckende, klare Vision, dass du, wenn du dort arbeitest, bei jeder kleinen Frage, die du hast, bei jeder Handlung, die du machst, die Antwort kennst. Ja, weil du weißt, jetzt spricht mich ein Gast an, Moment, wir sind das herzlichste Hotel, dann weiß ich, wie ich mich zu sortieren habe, welche Haltung ich einzunehmen habe, ja. Genau, das ist so simpel und strukturiert, und dieses Gefühl hatten die schon immer in sich. Die Vision ausformuliert haben die auch erst vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren. Das Hotel gibt schon ganz lang. Und die Vision war sicherlich schon immer irgendwo nicht unbedingt ausformuliert in denen. Ja, aber jetzt haben sie so zu Papier gebracht.
Man kann nur der sein oder die sein, wer man halt ist.
Wer man ist, so.
Ja, absolut.
Absolut. Wir wieder bei der DNA.
Ja, klar. Kann man nicht verleugnen. Ja, liebe Jule. Das war natürlich mal wieder wahnsinnig spannend. Also ich hoffe, wir haben in nicht allzu weiter Zukunft mal wieder Gelegenheit, dass du bei uns eincheckst und wir vielleicht das eine oder andere nochmal vertiefen dürfen. Vielleicht bringst du dann aber auch schon wieder eine neue Erkenntnis mit oder hast schon ein 6. Prinzip entwickelt. Aber du hast ja schon erwähnt, du bist ja weiterhin im Gespräch natürlich mit spannenden Gästen. Und wenn du jetzt vielleicht nochmal auf die 3, 4 letzten zurückblickst, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz und sagen, was dich da in letzter Zeit besonders beeindruckt hat.
Ja, also wie gesagt, ganz sozusagen hot of the press ist der Generationenforscher. Ja, das war sehr, sehr spannend. Ich sag mal so, ein Gespräch der Extraklasse. Also ich will jetzt keine Werbung machen hier, aber hört gerne mal rein. Das ist also es ist nicht nur so ein Feel-Good-Gespräch gewesen, weil er hat auch ein paar sehr unbequeme Erkenntnisse geteilt. Deswegen hat mich das beschäftigt, da muss ich auch noch drüber nachdenken. Dann habe ich eine sehr, sehr schöne Folge aufgenommen zum Thema Lernen. Das wird auch jetzt wird noch ein bisschen dauern. Das ist die Professor Cornelia Hartula, die sich mit dem Thema Corporate Learning beschäftigt. Also wie lernen wir zu lernen? Das fand ich auch ganz, ganz interessant. Und dann noch ein Überraschungsgast, das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Und dann natürlich das ganz große Thema, was mir noch sehr präsent ist und neben vielen anderen, neben auch hier das Thema OKR und Unternehmensziele mit dem großartigen Marco [S2] Ja. [S1] Alberti von Murakami, ganz, ganz toll. Mentale Gesundheit mit Melanie Frohwein. Das war ein sehr, sehr berührendes Gespräch. Ja. Die sich ja sowohl aus der Innensicht als aber auch aus der Arbeit mit ihren Klientinnen mit dem Thema mentale Gesundheit hervorragend auskennt. Ja, das war.
Kann man auch nicht oft genug thematisieren.
Mhm. Das macht mir jetzt richtig Lust wieder auf Hören. Danke, Julia.
Ja, bitte, bitte. Also das ist ein
guter Spoiler.
Sehr schön. Ja, Jule, du weißt, was jetzt kommt. Unsere kleine Rubrik, die 3 Fragen an. Und wir sind gespannt. Also es geht darum, ne, welcher toten oder lebendigen Persönlichkeit würdest du heute gerne 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das? Wenn ich es recht entsinne, dann war es das letzte Mal Angela Merkel, der du gerne 3 Fragen stellen wolltest. Und jetzt sind wir gespannt, wer es heute ist.
Olaf Scholz, hahaha.
Nee. Genau. Nee, ich habe mir erstmal eine nicht mehr lebende Person ausgesucht, nämlich Friedrich Bergmann. Und ich würde ihm die Frage stellen, und die meine ich nicht rhetorisch, auch wenn es so klingt, ob er bei all dem, was er, wenn er jetzt so uns zuschauen könnte, was so zum Thema New Work passiert, und er hat es ja auch noch sehr lange mitbekommen, er ist ja noch nicht allzu lang verstorben, ob er seine Vision, seine Utopie immer noch New Work nennen würde. Also wenn er nochmal das so nennen könnte, würde er wieder diese Begrifflichkeit wählen. Es klingt rhetorisch, ich meine es wirklich ganz ernst. Ich würde mal gern, da habe ich nicht so die eine Frage, aber ich würde mich gern, ich habe so ein paar Lieblingstop-Podcaster, mit denen würde ich ja schon sehr gern mal reden. Also hier Matze Hilscher von Hotel Matze würde ich gerne mal fragen, welche göttliche Macht ihm eigentlich immer die Fragen einflößt. Und mit Herrn Beisenherz, Micky Beisenherz, würde ich mich auch mal gerne unterhalten, was ihm eigentlich einfällt, dass er dieses Jahr nicht seine Urlaubsliteraturliste getan hat, weil das hat mich echt geärgert.
Wenn er das wüsste, dass sich das so bewegt, dann hätte er es gemacht.
Ja, also ganz ehrlich, das ist aktuell der Mensch, mit dem ich mit am meisten Zeit verbringe. Das ist also eine wunderbare Freundschaft, die wir entwickelt haben, der Herr Beisenherz und ich. Also wir verbringen viel Zeit miteinander oder andersrum, ich verbringe viel Zeit mit ihm. Ich höre ihm zu, ich fühle mich von ihm unterhalten, ich reg mich auch manchmal über ihn auf. Sie hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Erstens mal gibt es einige Menschen, die diese Freundschaft mit ihm haben und das geht ja eigentlich nicht. Bei richtig guten Absolut. Freundschaften. Und das zweite Problem ist, er weiß nicht mal, dass es ihn gibt. Also verdammt asymmetrisch die Freundschaft. Also das ist ein bisschen blöd.
Aber das ist doch auch ein interessanter Aspekt dieser Zeit, dass durch die Podcasts einseitige Freundschaften entstehen kann, die total deep sind. Weißt du?
Total tief.
Aber dann wäre doch die perfekte Frage, Jule, an Micky Beisenherz. Wie wäre es denn mal mit einem Abend, offline, völlig nett, irgendwo im Restaurant, nur wir zwei. Das wäre doch die total super Frage, oder?
Auch da, ich hätte mal einen Tipp, wo es bei mir auf der Wunschliste steht und bei ihm. Aber egal, ich wünsche es mir mal. Wer weiß,
genau. Denken in Möglichkeiten.
Nicht ja gesagt hat er schon.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, liebe Jule.
Bitte.
Du alles wieder mit uns geteilt hast und uns Einblick gegeben hast. Also diese eine Stunde bringt uns jetzt schon wieder zu ganz vielen neuen Fragen. Das ist ganz viel, was wir jetzt auch wieder teilen können, was wir auch bei uns intern nochmal adressieren können. Also danke dafür. Und wir wünschen dir natürlich ganz viel Spaß und Freude und Erfolg auf deinem weiteren Weg durch die Landschaft. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal ins weitere Europa vorstoßen mit dem Thema. Da ist sicherlich auch noch einige Wiesen abzugrasen. Und wir begleiten dich auf jeden Fall ganz eng. Danke, liebe Jule.
Danke an euch. Danke für die schönen Fragen. War ein sehr schöner Audiosalon.
Wundervoll.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke, danke. Sehr kurzweilig, liebe Jule. Das hat uns wirklich Freude gemacht.
Bis ganz bald. Tschüss.
Bis ganz bald. Tschüss.
Ja, Dörte, das war ja wieder ein super spannendes und sehr kurzweiliges Gespräch mit Jule.
Absolut super kurzweilig. Ich habe zwischendurch mal auf die Zeit geschaut und habe gedacht, oh mein Gott, wir haben gar nicht alle Prinzipien jetzt hier besprochen und wir sind immer noch bei gelungener Beziehung. Wir haben über eine Stunde gesprochen, das spricht für sich, glaube ich. Und wir sind ins Philosophieren gekommen, aber sind teilweise auch wirklich sehr klar auf den Punkt gekommen, was anders geworden ist, ne?
Absolut. Und dass wir immer bei der Beziehungsgestaltung hängen bleiben oder gerne dort hängen bleiben, das ist ja auch eines unserer Themen, ne, Dörte, mit dem wir uns viel beschäftigen und mit dem wir ja auch in unserer eigenen Arbeit sehr viel konfrontiert sind, ne, und wo wir auch wissen, dass das tatsächlich einer der großen Erfolgsfaktoren ist.
Und deshalb haben wir ja auch zwischendurch immer mal kommentiert, wie es uns so geht. Nicht, weil wir so spannend sind, aber das resoniert ja einfach mit dem, was man so im Tagesgeschäft hört, sieht. Und ich fand es auch interessant, dass die Jule so klar auf den Punkt gekommen ist, wo wir noch was tun müssen und wo wir längst nicht zu Ende sind. Und an anderen Stellen, welche Dinge wir alle gemeinsam als anstrengend und nervig empfinden.
Ja, und wenn sich die Welt um uns herum weiterhin so schnell verändert, müssen wir natürlich auch die Beziehungen oder die Gestaltung der Beziehungen immer wieder anfassen und draufschauen und gucken, was wir da noch ändern können. Ne? Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ich kann nur den Hörerinnen und Hörern immer wieder zurufen, wenn euch das interessiert hat, dann gebt uns gerne Rückmeldungen, sagt uns auch gerne, was euch an Themen interessiert oder was ihr für eigene Erfahrungen gemacht habt. Denn je mehr Wissen dort zusammenkommt, umso besser.
Ja, und Good Work finde ich auch immer noch den viel besseren Titel als New Work, weil New ist es jetzt schon längst nicht mehr und das hat sich total abgegriffen. Also ich freue mich sehr, dass wir alle gemeinsam Good Work im Auge haben und gehe jetzt ganz beschwingt aus dieser Folge raus. Ganz lieben Dank, Uta.
Ein schönes Schlusswort. Danke dir, Dörte. Bis bald.
Danke. Bis bald. Tschüss.